Sitzen bleiben.
Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
Hoffentlich habe ich eine gute Note. Wahrscheinlich jeder kann sich an diesen Gedanken aus seiner Schulzeit erinnern. Der bange Blick auf die letzte Seite der Klassenarbeit, wo meist in roter Schrift die finale Zensur stand. Auch außerhalb der Schule sind Schulnoten längst Teil unseres Alltags. Sei es zum Beispiel bei der Redewendung "Setzen 6" oder bei Fragen, die darum bitten, etwas in Schulnoten zu bewerten. Man könnte sagen, Schulnoten gehören einfach dazu. Aber muss das so sein? Welchen Wert haben Noten eigentlich in der Schule? Bei Arbeiten, Zeugnissen oder bei Abschlussprüfungen? Sind sie pädagogisch sinnvoll und zielführend? Oder gäbe es nicht Alternativen, von denen Kinder vielleicht mehr profitieren? All das bespreche ich heute mit einem echten Experten zu diesen Fragen, mit Professor Dr. Eckhard Klime. Er hat lange führende Aufgaben an unserem Institut übernommen und ist dem DIPF auch heute noch, in seinem Ruhestand, als Research Fellow verbunden. Eckhard Klime war in zentraler Position an vielen internationalen Schulstudien beteiligt, hat sich in seiner Forschung intensiv mit Leistungsbeurteilungen sowie mit der Schul- und Unterrichtsentwicklung befasst und geht all diesen Themen auch heute noch mit großem Interesse nach. Mein Name ist Philipp Stürm und ich freue mich auf das Gespräch. Guten Tag, Herr Klime.
Guten Tag, Herr Stürm.
Ja, dann lassen Sie mich doch vielleicht mal mit einer kleinen Anekdote aus meiner Schulzeit starten. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich einmal eine 5 auf eine Mathearbeit bekommen habe. Die Bewertung war schon in Ordnung. Ich war im Mathe-Leistungskurs und hatte mir da etwas zu viel zugetraut. Ich hatte die Materie einfach nicht richtig verstanden. Als der Lehrer mir dann aber auch eine 5 im Zeugnis gab, obwohl ich in der zweiten Arbeit eine 3 hatte und im Unterricht immer gut mitgemacht hatte, fühlte ich mich ungerecht behandelt. Kurz darauf habe ich dann den Leistungskurs gewechselt. Von gut getroffen bis unfair. Schon hier zeigt sich ein großes Spektrum, wie Noten wahrgenommen werden. Wie war das denn so bei Ihnen, Herr Klime? Haben Sie auch spezielle Erinnerungen an Noten aus Ihrer Schulzeit?
Ja, habe ich. Und wie bei Ihnen spielt die Frage der Gerechtigkeit da immer mit hinein. Ich habe mal in einer Prüfung im Schwimmen eine 6 bekommen. Das fand ich aber gerechtfertigt, weil ich einfach überhaupt nicht wusste, wie man krault. Und dann habe ich für diese Prüfung eine 6 bekommen. Ich habe aber auch erfahren, weil ich in vielen Fächern eher ein guter Schüler war, dass mir Noten, wie ich das selbst empfunden habe, nachgeworfen wurden. Und das fand ich auch wieder nicht fair, weil ich wusste, dass es anderen Schülerinnen schwerer fiel und dass sie eigentlich mehr gearbeitet haben. Dann habe ich, das ist mir besonders in Erinnerung, mal einen Lateinlehrer gehabt, der mir nie eine 1 geben wollte im Zeugnis, obwohl ich sie eigentlich wirklich verdient hatte, weil er meinte, dann würde ich ja anschließend nicht mehr lernen. Das fand ich auch unfair.
Oh ja.
Und die Folge war dann übrigens, dass ich bei der erstbesten Gelegenheit Latein abgewählt habe. Also anstatt mich wirklich zu motivieren, an der Sache dran zu bleiben, hat er mich eigentlich demotiviert. Also man kann sehr viel falsch machen mit Notengebung, vor allem wenn man sie als Disziplinierungsinstrument einsetzt. Und die Fairness, das Gefühl, gerecht oder ungerecht behandelt zu werden, ist ganz, ganz wichtig dabei.
Ja, das war auch meine Erfahrung, wie ich es ja auch beschrieben hatte. Wann kommen denn Kinder eigentlich das erste Mal mit Noten in Berührung, so wie wir sie jetzt kennen?
Naja, in der Grundschule natürlich, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Es gibt ja heutzutage viele Grundschulen, und das ist auch von den Ministerien so gewollt, die erstmal mindestens im ersten, vielleicht im zweiten oder gar im dritten Schuljahr gar keine Noten geben, sondern verbale Beurteilungen geben. Wichtig finde ist ich aber, dass man sich klar macht, in den Köpfen von allen, auch Kindern, auch Kindergartenkindern heute oder von Grundschulkindern, die neu kommen, sind eigentlich Noten immer im Kopf. Man weiß, dass es Ziffernoten gibt, von Geschwistern, von anderen Kindern und so weiter. Wie Sie eingangs sagten, Noten gehören zu unserem Alltag. Und deshalb erwarten Kinder auch, dass Noten gegeben werden. Und diejenigen, die keine Noten geben wollen, weil sie vermeiden wollen, dass das negative Auswirkungen hat, dass dabei Druck entsteht, Wettbewerb entsteht und so weiter, die sehen sich dann häufig mit dem Problem konfrontiert, dass Kinder sogar Noten einfordern. Ja, weil sie das einfach kennen. Also Noten sind überall und spätestens in der Grundschule kommen sie.
Ja, das kenne ich also auch von meinen eigenen Kindern. Also so, die haben teilweise richtig darauf hingefiebert, dass es endlich Noten gibt.
Ja.
Das haben sie vielleicht später ein bisschen anders dann auch irgendwann gesehen, aber ja, es ist so, man geht davon aus, dass es irgendwann Noten gibt. Ja, Noten haben auf jeden Fall nicht immer den besten Ruf. Wie ich das ja in meinem Eingangsbeispiel mit der Zeugnisnote schon angesprochen habe, haftet ihnen auch immer etwas Subjektives an. Letztlich ist ja das Urteil der Lehrkraft entscheidend und weniger objektive Maßstäbe. Aber stimmt das eigentlich?
Das stimmt und das wissen wir in der Forschung schon seit Jahrzehnten. Schon in den 1960er Jahren gab es sehr umfangreiche Forschung, damals vor allem in Landau durch Karl-Heinz Ingenkamp und sein Team, die in vielen, vielen Untersuchungen gezeigt haben, dass es häufig unbewusste Urteilstendenzen bei Lehrkräften gibt. Die eine urteilt grundsätzlich etwas milder, der andere strenger. Wir sehen auch immer wieder in großen Studien heutzutage, wo wir Vergleichstests haben und dann die Noten dagegen setzen können, dass es zum Beispiel eine Tendenz gibt an vielen Orten Mädchen bei gleicher objektiver Leistung im Sinne von Tests ein bisschen positiver zu bewerten. Es lässt sich auch zeigen, dass Faktoren wie Motivation, Anstrengung, Mitarbeit im Unterricht unterschiedlichen Stellenwert haben in den Noten. Das ist zum Teil bewusst so, weil Lehrkräfte genau das sich zum Ziel setzen, aber zum Teil fließt das auch völlig unbewusst ein und deshalb sind Noten ebenso vielschichtig. Es ist übrigens so, ein ganz spannender Befund aus diversen Studien, dass Lehrkräfte, die den Unterricht gut steuern und den Blick haben, also sehr gut strukturiert den Unterricht führen, dass die in der Lage sind, objektiver zu beurteilen. Also die Güte der Notengebung, die Art der Notengebung hat auch was damit zu tun, wie der Unterricht gemacht wird.
Mhm. Sehr interessant, aber trotz allem ist es bei mir ja schon hängen geblieben, dass eine Note doch etwas nicht absolut Objektives ist.
Genau.
Gibt es ja Punkte, wo sie als Vergleichsmaßstab wirklich sehr entscheidend sind. Und da fragt man sich natürlich, ob sie dann wirklich dafür auch geeignet sind, jetzt beispielsweise im Abitur, wovon ja wirklich viel abhängt.
Ja und nein. Der Punkt ist ja, dass Noten immer zwei Funktionen haben in der Schule. Das eine ist, sie begleiten den Lernprozess und steuern ihn. Sie geben eine Rückmeldung an die Kinder, an die Eltern darüber, wo man steht, sollen dadurch anspornen und eben Informationen geben. Das ist der begleitende Sinn. Und da kann man sich fragen, braucht man dafür Ziffernoten? Kommen wir vielleicht noch drauf. Mhm. Am Ende eines Abschnitts, beispielsweise beim Übergang von Grundschule zur weiterführenden Schule oder eben beim Abitur, dienen Noten mehr so als Signal nach außen. Wo steht jemand, um dann zu entscheiden, bekomme ich zum Beispiel jetzt einen Studienplatz oder einen Ausbildungsplatz oder nicht? Und da sind Noten eben immer noch unverzichtbar in unserem System. Man könnte sie, das machen ja manche Länder, ersetzen durch Tests, die dann von irgendwelchen großen Testagenturen gemacht werden unter ganz harten, standardisierten Bedingungen. Ich glaube, aus sehr gutem Grund haben sich die deutschsprachigen Länder dafür entschieden, solche umfassenden Tests auch eben am Ende des Gymnasiums nicht zu machen. Österreich stand mal kurz davor, das Abitur durch einen hochgradig standardisierten Test, der von Psychologen auch mitgemacht wurde, zu ersetzen. Und man hat dann mit gutem Grund davon abgesehen.
Okay.
Also Noten sind problematisch, gerade auch beim Abitur. Wir wissen in Deutschland nicht, wie gut vergleichbar Noten wirklich sind, aber die Alternative, jetzt Noten im Abitur zu ersetzen durch irgendwelche standardisierten Tests, ist hochproblematisch.
Vielleicht ein Beispiel, warum ist das so problematisch?
Ja, das ist ja ein Verfahren, was man vor allem in den USA hat und man weiß aus den USA, dass zum Beispiel je nach sozialer Herkunft die Schülerinnen und Schüler unterschiedlich gut vorbereitet sind. Die einen können sich Test-Prep-Kurse leisten, die anderen können sich das nicht leisten. Und deshalb sind Tests eben auch nicht unbedingt fair, weil Schülerinnen und Schüler unterschiedlich gut vorbereitet sind. Die andere Seite ist, dass, wie Sie ja vorhin auch gesagt haben, in der Note immer auch die Sichtweise der Lehrkraft drinsteckt. Und das kann man sehen als Beeinträchtigung von Vergleichbarkeit, als Subjektivität, aber man kann auch sagen, darin steckt auch ein Stück Chance, die Schüler in ihrer individuellen Situation wahrzunehmen. Also Noten haben eben auch eine Beurteilungskomponente, die durchaus aussagefähig ist, weil die Lehrkraft mehr sieht als das, was in einer Stunde auf dem Testbogen steht. Und es ist für mich nicht ausgemacht, was wirklich sozusagen der bessere Maßstab ist. Wir wissen aus den Studien, dass Schulnoten etwa zur Vorhersage des Studienerfolgs sehr gut tauglich sind, gerade weil sie eben ein bisschen vielschichtiger sind als ein kurzer Test, den ich mache. Und die Lösung ist wahrscheinlich die, wenn man die Dinge kombiniert. Also man braucht Noten etwa im Abitur, man braucht vielleicht zusätzliche Tests, man braucht Nachweise, was hat jemand schon gemacht, welche Praktika hat jemand gemacht und so weiter. Und all das zusammen sollte etwa bei der Hochschulzulassung berücksichtigt werden.
Ja, das klingt sehr einleuchtend. Ein Kombinationsmodell, das wäre wahrscheinlich eine gute Variante. Genau. Gucken wir doch vielleicht mal nochmal auf die Kinderseite. Wie ist denn die pädagogische Wirkung von Noten? Sprich, also wie erleben denn Kinder das Ganze und helfen ihnen die Zensuren auch?
Es gibt immer wieder Studien, die häufig zeigen, dass Noten demotivieren können. Also Kinder können enttäuscht sein, sie sehen sich durch Noten in Frage gestellt, fühlen sich vielleicht, wie wir beide das erlebt haben, ungerecht behandelt. Und dann vergeht einem die Lust aufs Lernen. Das ist immer wieder untersucht worden, ist aber auch eher bei den Leistungsschwächeren der Fall, was mich weiter verwundert. Wenn ich gute Noten habe, dann fühle ich mich eher angespornt oder ist es mir vielleicht auch egal. Also Noten haben einen Einfluss auf das Selbstbild, auf die Motivation. Noten werden aber auch gewünscht, wie wir das vorhin schon gesagt haben, von Kindern als Feedback und sind ein wichtiger Orientierungspunkt. Es ist übrigens nicht so, dass Kinder und Jugendliche, die keine Noten bekommen, sondern stattdessen etwa eine verbale Beurteilung im Zeugnis, dass sie das immer toll finden. Zum Beispiel verstehen sie es dann manchmal einfach nicht und fragen dann nach, was bedeutet das eigentlich als Note? Ja, also die Forschung, die es dazu gibt, sagt nicht, Verbalzeugnis hat bessere Auswirkungen auf die Kinder als eine Ziffernote. So schlicht ist das nicht.
Das haben Sie ja schon einen Punkt genannt. Das würde mich denn nämlich mal interessieren. Was gäbe es denn überhaupt für Alternativen als Leistungsbeurteilung? Wir haben ja jetzt über die Noten an so wichtigen Schnittstellen gesprochen wie dem Abitur, aber so generell als Leistungsbeurteilung, muss es denn da immer eine Note sein oder gibt es da andere Möglichkeiten?
Es muss eben nicht immer eine andere Note sein und das, was ich eben genannt habe als Alternative, das Verbalzeugnis, dass man also das Zeugnis im Halbjahr oder am Ende des Schuljahres nicht in Ziffern, sondern in kurzen Textteilen, Textbausteinen ausdrückt, ist ein Instrument, was häufig gerade in der Grundschule genutzt wird. Aber ich finde das gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt, weil ich aus einer pädagogischen Sicht vor allem wichtig finde, dass Schülerinnen und Schüler Rückmeldung bekommen, dass man ihnen sagt, was kannst du schon, was kannst du noch nicht. Und dazu sind andere Verfahren viel wichtiger. Das fängt an im Unterrichtsgespräch, dass eine Lehrkraft darauf achtet, möglichst viele Schüler dranzunehmen und zu checken, wer hat schon was verstanden und wer nicht. Man kann kurze Tests oder einen Quiz machen. Man kann mit Diagnosebögen arbeiten. Sowas haben wir zum Beispiel in einem Forschungsprojekt gemacht, wo im Naturwissenschafts-, im Sachkundeunterricht in der Grundschule die Lehrkraft alle 2 Stunden einen kurzen, ganz kurzen Test austeilte, wo Schüler ankreuzen sollten, welche Gegenstände schwimmen oder sinken. Und die Lehrer wussten dann, was haben die Schüler schon von dem Thema Schwimmen und Sinken verstanden und was noch nicht. und konnten dann Anregungen geben zum Weitermachen. Man kann das Ganze auch standardisiert machen. Es gibt inzwischen computergeschützte Verfahren, die auch im Schulalltag verwendet werden können mit Tablets und so weiter. Oder man kann, wenn Sie wollen, ein bisschen altmodisch Lerntagebücher führen lassen. Das ist ein sehr, sehr gutes Instrument, wo Schülerinnen selbst auch reflektieren, wo stehe ich, was habe ich gelernt, wie ist es mir dabei gegangen, was ist mir noch unklar. Und wichtig ist immer wieder, dass alle diese Verfahren in Gespräche münden. Also der Austausch darüber zwischen Lehrerin und Schülerin, aber auch irgendwann mit den Eltern, wo steht man, was kann man schon, was kann man noch nicht, der ist das Entscheidende.
Ist das der Kernunterschied zu den Noten dieser Verfahren?
Das sehe ich, genau. Man kann natürlich auch damit anfangen, das wäre ein erster Start, der übrigens auch dann von Eltern eingefordert werden kann und ich würde auch sagen sollte, zu sagen, selbst wenn es ganz traditionell immer noch Noten gibt, wichtig ist, über diese Noten zu reden. Und dann fragen wir nicht nur, warum ist mein Kind nicht besser bewertet worden, sondern fragen wir nochmal, was kann es denn wirklich, wie wird es erlebt und so weiter. Also auch Noten können der Startpunkt für einen Austausch sein. Aber andere Dinge wie eben solche prozessbegleitenden Tests oder sogenannte Kompetenzraster, in denen also einzelne Teillernziele festgehalten werden und immer gesagt wird, welche Art von Aufgaben beherrscht das Kind schon, welche Aufgaben noch nicht, die sind viel präziser. Da kann man genauer sehen, wo es Stärken oder Schwächen gibt.
Kompetenzraster, was muss ich mir denn darunter vorstellen? Also können Sie das nochmal näher erläutern?
Ja, nehmen wir mal ein Beispiel Sachkunde, ja, da, wo man etwa sagt, Kinder sollen in der Biologie bestimmte Tiere oder Pflanzen kennen. Sie sollen aber auch gelernt haben, Beobachtungen zu machen, Untersuchungen zu machen, Vergleiche anzustellen. Sie sollen gelernt haben, zum Beispiel etwas, was sie sehen in der Natur, was sie finden, ein Blatt oder sowas, zu vergleichen mit einem Buch und nachzusehen, was habe ich denn da? Also auch mit Quellen zu arbeiten. Und daraus könnte man jetzt verschiedene Teillernziele machen. Zum Beispiel, ich kann gut beobachten. Ich kann gut meine Beobachtung mit dem abgleichen, was ich im Internet oder in einem Lexikon oder wo auch immer finde. Ich kann ein kleines Experiment machen und mit dem Mikroskop umgehen. Oder was auch immer. Das sind so einzelne Teile der Entwicklung von Kompetenz im Bereich der Naturwissenschaften. Oder ich kann eine Hypothese entwickeln. Ich kann Vermutungen anstellen und weiß, dass ich Vermutungen überprüfe und wie ich sie überprüfe. Und in Kompetenzen zu denken heißt, dass man das Lernthema in solche Teilbereiche unterteilt. Und das kann man dann, sowas macht die Fachdidaktik, für ein Fach oder für ein Lernthema aufgliedern in Teilkompetenzen. Und auf einem Bogen sind die aufgelistet und Schülerinnen und Schüler können sich selbst einschätzen, was kann ich schon, was kann ich noch nicht. Und diese Selbsteinschätzung wird dann Anlass genommen für ein Gespräch mit der Lehrkraft. Und dann stellt man fest, ja, du weißt vielleicht noch nicht, wie man mit einem Mikroskop umgeht, also denken wir uns dazu nochmal die nächsten Lernschritte aus. In der Mathematik nimmt das dann häufig die Form an, dass man halt sehr klar unterscheidet Typen von Aufgaben. Kann ich schon bis 20 addieren und subtrahieren oder schon bis 50 und so weiter. Und die Mathematik ist halt ein Fach, wo sich solche Teilkompetenzen sehr klar strukturieren lassen. Und dann hat man auch immer schon direkt die Aufgaben dazu, die Schüler und Schülerinnen bearbeiten müssen, um sagen zu können, eine bestimmte Teilkompetenz ist erfüllt oder ist nicht erfüllt.
Ja, jetzt kann ich mir das wirklich besser vorstellen. Jetzt hatten Sie auch Diagnostik genannt im Unterricht. Können Sie das auch nochmal so ein bisschen greifbarer darlegen?
Ja, man kann, wie gesagt, mit solchen Kompetenzrastern, wo Aufgaben systematisch bearbeitet und Teilkompetenzen dann, wenn man so will, abgehakt werden, arbeiten. Man kann aber auch einfach im Unterrichtsgespräch gucken, dass man möglichst viel mitbekommt. Ich habe das neulich gesehen in einem Video von einer englischen Lehrkraft, auch wieder in der Mathematik, wo die Schüler alle vor sich ein Brett hatten, wo sie mit Filzstiften Antworten, kurze Antworten schreiben konnten, und dann wurden Fragen gestellt, meinetwegen eine Rechenaufgabe oder irgendwas, wo man einen Begriff aufschreiben muss. Und die Lehrerin hat ein paar Sekunden Zeit gelassen oder eine Minute Zeit gelassen, dann mussten alle ihre Notizblätter hochhalten, und die Lehrerin konnte mit einem Blick feststellen, wer hat es schon verstanden, wer hat die richtige Lösung, wer nicht. Sowas kann man natürlich auch heutzutage schön technisch unterstützen. Wenn jeder ein Tablet hat, kann man das digitalisieren. Also wichtig sind so Verfahren, die man in ein Unterrichtsgespräch einbauen kann, um von allen Schülerinnen und Schülern mitzubekommen, was ist ihre Antwort auf die gerade gestellte Frage oder auf die Aufgabe. Und was wir eigentlich sehen im Alltag, dass Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland sowas selten bis gar nicht einsetzen, sondern man wartet dann auf Meldungen und nimmt eine Schülerin oder einen Schüler dran, dann weiß man, wie diese eine Person die Frage beantworten kann, aber weiß es nicht von allen. Und das ist ein großes Problem. Ich glaube, es ist wichtig, mit solchen Verfahren zu arbeiten, wo man von vielen etwas weiß.
Ja, das spielt so ein bisschen ein auf die Frage, die mir jetzt direkt auch auf den Lippen lag. Sie haben ja jetzt verschiedene Verfahren der alternativen Leistungsbeurteilung und Leistungsbegleitung, nennen das vielleicht auch mal so, genannt. Wird das denn schon auch erprobt oder eingesetzt?
Ja, schon seit vielen Jahrzehnten gibt es immer wieder Versuche, gerade auch in Grundschulen, auf Ziffernoten zu verzichten. Und es hat in Deutschland mehrere auch wissenschaftlich begleitete Versuche gegeben, etwa mit Wahlzeugnissen zu arbeiten, mit diesen lernprozessbegleitenden Tests im Unterricht zu arbeiten, mit Computer oder ohne Computer und so weiter. Es gibt immer wieder Länder, die sowas auch breitflächig machen. In Hamburg, in Bremen hat es das mal gegeben. Derzeit läuft ein großflächiger Versuch in Baden-Württemberg, in verschiedenen Schulstufen und Schularten Leistungsbewertung und Feedback ohne Noten zu machen. Das führt leider immer wieder zu auch überzogenen Kontroversen. Das kennen wir dann aus der Presse noch vor wenigen Jahren, als in Hessen gerade auch die Landesregierung versuchen wollte oder Schulen es freigeben wollte, ob sie nicht mal zeitweise auf Ziffernoten verzichten. Da gab es einen großen Aufschrei in einem Teil der Presse, dass jetzt quasi die Schule ihre Leistungsansprüche aufgibt und so weiter. Ich finde das schade, weil ich denke, es ist gut, dass solche Versuche immer wieder unternommen werden. Und wir wissen, dass die auch sehr produktiv werden können. Insbesondere, wenn dann eben nicht nur die Ziffern abgeschafft werden oder nur durch Verbalzeugnisse alle 6 Monate ersetzt werden, sondern wenn man sie wirklich anfängt zu sagen, wie können wir laufend jede Woche oder alle paar Wochen jedenfalls gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern feststellen, wo sie stehen und was sie als nächsten Schritt zu tun haben. Denn das ist das Entscheidende. Mhm.
Ja, also ich nehme aber jetzt zumindest auch mal mit, dass Noten uns jetzt auf jeden Fall noch eine ganze Weile begleiten werden, beziehungsweise auch Sinn macht, sie auch durchaus zu behalten. Wir richten uns ja mit diesem Podcast auch sehr stark an Eltern. Daher vielleicht auch nochmal meine Frage, haben Sie vielleicht auch ein paar Tipps für Eltern? Wie sollen die denn mit den Noten ihrer Kinder umgehen? Denn die sind damit ja ganz oft konfrontiert im Lauf der Schullaufbahn ihrer Kinder.
Ich denke, Eltern sollten sich für Noten interessieren, sollten sie zur Kenntnis nehmen und nachfragen. Aber wichtig ist dann, was danach kommt, und zwar eben nicht einfach nur registrieren, jetzt bist du gut oder jetzt bist du nicht gut in deinen Noten, sondern die entscheidenden Fragen, wie geht es dir und was hast du gelernt und was vielleicht noch nicht. Was kannst du, wo kann ich dir vielleicht auch noch helfen oder was brauchst du an Unterstützung, um eine Sache besser zu verstehen. Also im Vordergrund sollte das Kind stehen, das Kind selbst und die Sache, die es lernt, die Kompetenz, die es gerade erwirbt. Wenn Noten ein Anlass sind, über sowas zu reden zwischen Eltern und Kindern, dann finde ich das sehr gut, dann haben sie vielleicht auch einen positiven Nutzen. Jedenfalls sollte man nicht dann nur über die Noten reden und die zum Anlass von Bestrafung oder Belohnung machen, sondern Noten sind einfach nur der Hinweis darauf, was passiert da eigentlich mit meinem Kind und mit dem Lernen. Und wenn es dann mal einen Konflikt gibt, wenn ein Kind zum Beispiel sich sehr, ich denke wieder an Ihre Erfahrung, auch an meine Erfahrung, wenn ein Kind sich sehr ungerecht beurteilt fühlt, dann finde ich es auch wichtig, dass Eltern solidarisch sind mit dem Kind und dann ein Gespräch mit der Lehrkraft suchen. Denn das sind ja Hinweise darauf, dass da auch irgendwas schief läuft im Kontakt zwischen der Lehrerin oder dem Lehrer und dem Kind, Missverständnisse da sind oder so. Und dann sollten Eltern sich solidarisch verhalten und versuchen, solche Konflikte aufzulösen. Mhm. Im Übrigen bin ich dafür, wenn ich das noch sagen darf, dass an Schulen sowas wie Ombudsleute eingesetzt werden sollten, die auch dazu da sind, in Konfliktsituationen zwischen Lehrern, Eltern und Schülern zu vermitteln, sodass das nicht alles nur in einzelnen Kontakten bleibt.
Mhm. Ja, das halte ich für einen guten Vorschlag und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, wohin ich gerne jetzt noch zum Abschluss einmal fragen würde, also als Blick sozusagen in die Zukunft. Wie stellen Sie sich denn wirklich einen guten Unterricht der Zukunft vor und welchen Platz werden darin dann noch die Noten haben?
Der Unterricht der Zukunft wird sicher vielfältiger werden. Nicht nur in den Grundschulen, da ist er es jetzt schon. Wenn man in Grundschulen geht, heutzutage ist das häufig ein Gewusel und die Schüler sitzen nicht in Reih und Glied und schauen auf die Lehrerin, sondern jeder hat sein eigenes Arbeitsblatt oder arbeitet mit einem Partner oder arbeitet an einem Computer oder mit irgendwelchen Materialien. Und so wird es zunehmend auch in den Sekundarstufen aussehen. Also differenzierter Unterricht, individualisierter Unterricht, wo Schüler ihren eigenen Lernpfaden folgen. Trotzdem wird dieser Unterricht, davon bin ich fest überzeugt, weiterhin sehr stark durch die Lehrkräfte gesteuert sein müssen. Sie müssen mitbekommen, wo jemand ist. Und deshalb glaube ich, dass die Feststellung von Leistung, die Feststellung, was kann ich schon, was kann ich noch nicht, gerade in einem solchen vielfältigeren, offeneren, individualisierten Unterricht ganz, ganz wichtig ist, damit diese individualisierten Lernpfade besser gesteuert werden. Also Lernfeststellung, Lernbeurteilung, Rückmeldung, Gespräche zwischen Lehrkraft und Schülerinnen und Schülern werden in diesem Unterricht der Zukunft ein ganz gewichtiges Steuerungselement sein. Ich glaube allerdings nicht, dass das dann Ziffern sind, sondern das werden andere Dinge sein, wie eben zum Beispiel Kompetenzraster, Lerntagebücher.
Ja, wunderbar. Haben wir doch einen interessanten Ausblick noch erhalten zum Abschluss. Dann würde ich mich an dieser Stelle bedanken. Das war wirklich sehr aufschlussreiche Erläuterung von Ihnen und ein tolles Gespräch, sehr interessant.
Ja, ich danke auch. Es war ein interessantes Gespräch.